www.altidasinterview.de.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur neuesten Episode von Alti, das Interview. Heute reden wir über Deutschlands Energiewende. Wir reden über Kupferstromnetze und die unterschätzte Nachfrage. Und ich freue mich ganz besonders, heute in den Offices von PGIM zu sein und Jakob Wilhelmus im Gespräch zu haben. Jakob ist der Director of Thematic Research bei PGIM. Hallo, willkommen im Gespräch.
Hallo Christian, ich freue mich auf unser Gespräch.
Erzähl doch ein bisschen, was machst du so, wo kommst du her?
Ich bin ursprünglich Berliner, bin aber seit fast 12 Jahren in den Vereinigten Staaten und seit knapp 3 Jahren bei PGIM als Direktor Thematic Research. Und ein bisschen als Hintergrund, Thematic Research, wirklich was unser Ziel ist, ist, wir schauen uns die großen, wir nennen sie Megatrends, die großen Themen unserer Zeit an. Das ist der Klimawandel, das ist die Energiewende und noch vieles anderes. Und wirklich, was wir versuchen, ist, eine Brücke zu schlagen zwischen den längerfristigen makroökonomischen Implikationen und dann wieder den Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, das ist, was der Klimawandel, was die Energiewende für die nächsten 5 und 10 Jahre bedeutet. Aber was kann man als Investor heute machen, um sein Portfolio darauf auszurichten?
Über welche Arten von Investoren reden wir? Reden wir über Privatpersonen? Reden wir eher über professionelle, institutionelle?
Institutionelle. Man muss natürlich sagen, im Ende sind alle diese Themen für jeden Investor interessant. Der Klimawandel, die Energiewende hat Implikationen für institutionelle Investoren, wahrscheinlich mehr als für Privatinvestoren. Aber im Endeffekt treiben diese Kräfte wirklich alle Anlagen über die nächsten Jahre.
Deutschland produziert mittlerweile über 60% seines Stroms aus erneuerbaren Energien. Warum gibt es dennoch so viel Skepsis hinsichtlich der Zuverlässigkeit, vor allem bei den Investoren?
Ich denke, viel hat damit zu tun, einfach wie es begonnen hat in den 2002, 2003, in den ersten Jahren, als erneuerbare Energie nur 4-5% des Stromes wirklich geliefert hat. Und es bestand immer die Frage, Solarenergie ist nur da, wenn die Sonne scheint, Wind entsteht nur, wenn der Wind bläst. Geht das, wenn wir bei 20% ankommen? Geht das, wenn wir bei 40% erneuerbare Energie sind? Von daher ist die Skepsis ist ein wenig übertrieben, wenn wir mittlerweile bei fast 60% unseres Stromangebots kommt aus erneuerbarer Energie sind und Deutschland immer noch eins der zuverlässigsten Stromnetze der Welt hat. Also wir sind an einem Punkt angelangt, wo Deutschland und viele andere Länder in Europa bewiesen haben, dass es wirklich keine technischen Hindernisse gibt, diesen Anteil an erneuerbarer Energie zu haben.
Lass uns ganz kurz über den europäischen Energiemarkt reden. Deutschland ist ja Teil des europäischen Strommarktes, der durch eine große Vielfalt geprägt ist. Wie beeinflusst denn die Energiepolitik der Nachbarländer, zum Beispiel Frankreich, mit Fokus auf Atomenergie oder Wasserkraft in der Schweiz und Österreich, Deutschlands Energiewende?
Im Endeffekt ist es sehr gut, dass sozusagen jedes Land seine eigene Energiepolitik macht und andere Entscheidungen trifft. Du hast gerade Frankreich angesprochen, wo man sozusagen den Klimawandel und die Energiewende durch Atomkraft erreichen will. Atomkraft, anders als Solar- und Windenergie, ist quasi immer ausgelastet. Also produziert immer Strom an einer gewissen Menge. Die Nachfrage fluktuiert aber über den ganzen Tag. Und deswegen hat es zum Beispiel für Deutschland Vorteile, dass Frankreich Atomenergie produziert, die sie dann exportieren muss zu den Zeiten, wo die Nachfrage nicht dort ist. Und sozusagen auf der anderen Seite ist es von Frankreich von Vorteil, dass Deutschland auf Wind und Solar baut und dann über den Tag hinweg diese Energie benutzen kann. Also im Endeffekt ist es wirklich Es ist faktisch, dass der europäische Energiemarkt die Strompreise effizienter macht, einen effizienteren Markt fördert. Und es ist eine gute Sache, dass jedes Land sozusagen auf ihre Vorteile baut. Und das heißt zum Beispiel Österreich, Skandinavien, viel Wasserkraft, Deutschland viel Wind und Frankreich zum Beispiel Atomenergie.
Ja, und welche Rolle spielt da Solar?
Solar und Wind sind für neue Energieproduktion einfach die günstigste Variante. Also wenn man es nur von einem wirtschaftlichen und von einem Kostenpunkt betrachtet, dann ist Solar ganz klar vorne. Das muss man ausbalancieren mit Speicherkapazitäten, aber wenn man es rein vom wirtschaftlichen Punkt betrachtet, dann ist Solar um einiges attraktiver als zum Beispiel Atomkraft. Die hat auch Vorteile, aber sie kommen mit sehr, sehr hohen Kosten.
Du hast es gerade im Halbsatz angesprochen, Speicherfähigkeit. Wie siehst du denn den aktuellen Stand der Technik beim Thema Batteriespeicher?
Die Technik ist weniger das Problem. Vieles bei der Energiewende hat keine technischen Hindernisse. Es geht einfach darum, wie schnell wir unsere Ziele erreichen wollen und wie viele Investitionen wir machen können. Speicher sind sehr, sehr wichtig für erneuerbare Energien, aber müssen dramatisch ausgebaut werden über die nächsten Jahre. Ein gutes Beispiel ist Kalifornien, wo man auch auf Solarenergie gebaut hat für Jahre und auch wirklich die Energienachfrage komplett bedienen konnte über den Tag, aber dann zum Abend hin und sozusagen die Eigenschaft von der Energienachfrage ist ja, dass wenn wir morgens aufstehen, steigt die Nachfrage, dann über den Tag ist es relativ konstant und dann, wenn wir in den Feierabend gehen, das ist sozusagen der Hochpunkt der Nachfrage. Zu dem Zeitpunkt ist dann meistens die Solarenergie schon auf einer Talfahrt. Und deswegen musste in Kalifornien oft mit Erdgas zugeschaltet werden. Deswegen hat man dann in Speicherkapazitäten investiert und wirklich das einzigste Land, das mehr investiert hat, ist China. Und mittlerweile ist Kalifornien an einem Punkt, wo sie diesen Zuschuss an Erdgas abends nicht mehr brauchen. Und das verdeutlicht einfach nur, wie wichtig diese Speicherkapazitäten sind, wenn man sich dafür entscheidet, auf Wind und Solar zu bauen.
Lass uns doch kurz über die Rolle von Kupfer und den Ausbau des Stromnetzes reden. Welche Rolle spielt denn Kupfer im Ausbau und warum wird diese Bedeutung deiner Meinung nach oft unterschätzt?
Wenn man sich die Elektrifizierung anschaut, dann ist wirklich Kupfer sozusagen der essentielle Baustein für jeden Prozess, jede Anwendung, die etwas mit Elektrik zu tun hat, braucht man Kupfer. Das wird bisher noch oft übersehen. Wir lesen viel über Solar, über Wind, über Elektroautos und weniger über Metalle. Und wenn man über Metalle hört, die wichtig sind, die besondere Chancen bieten, dann sind es oft solche wie Lithium, gerade jetzt in Europa gibt es ja die Lithiummine oder sozusagen die Debatte darum, diese in Serbien zu öffnen. In den USA geht es darum, die Uranproduktion in Kanada anzutreiben. Aber beide dieser Metalle sind sehr spezifisch auf bestimmte Aspekte der Energiewende sozusagen strukturiert. Es geht da um Speicherkapazitäten bei Lithium, Uran geht es um die Atomenergie und Kupfer hat den großen Vorteil für Investoren, dass die Nachfrage direkt mit der Energiewende zusammenhängt und dass es wirklich unabhängig ist von jeglichen politischen Entscheidungen, gesellschaftlichen Entscheidungen. Wenn wir die Elektrifizierung vorantreiben, was wir machen werden, das ist allein schon aus Gründen der künstlichen Intelligenz und der Rolle, die sie in unserer Welt spielt, eine Gegebenheit, dann ist Kupfer unabdingbar.
Jetzt haben wir über den großen Ausbau erneuerbarer Energien auf dem deutschen Markt gesprochen. Wir haben den europäischen Energiemarkt sozusagen tangiert. Wir haben über Kupfer gesprochen. Jetzt interessiert es natürlich den Investor, gerade den institutionellen Investor. Was bedeutet das für ihn? Wo geht seine Reise hin und welche Opportunitäten ergeben sich für ihn?
Die Chancen und Opportunitäten sind wirklich in Kupfer. Es ist der Ausbau des Stromnetzes und es sind Speicherkapazitäten. Es ist ein Fakt, dass die Energiewende weiter voranschreitet und dass die Elektrifizierung immer wichtiger wird. Was für Investoren wichtig ist, ist, sich zum einen auf diese drei Bereiche, und es gibt noch viele mehr, die wir alle in unserem Megatrend-Bericht rund um die Energiewende erwähnen, nicht nur darauf fokussiert, aber auch schaut, dass er sozusagen so weit wie möglich unabhängig von der Politik, von Subventionen ist, weil die spielen eine sehr große Rolle in der Energiewende, sind aber unbeständig, wenn man sich einmal vor Augen hält, dass viele Energieprojekte haben eine Laufzeit von 30 bis 50 Jahren. Das ist ein sehr langer Zeitraum und als Investor muss und will man sicherstellen, dass sich an der Attraktivität und an der Rendite nichts größer verändert, wenn politischer Wandel in 5 oder 10 Jahren sozusagen kommt.
Wo siehst du denn Deutschland in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Also jetzt nicht in 30, was ja eine Laufzeit eines Kraftwerks wäre, sondern in so 1-2 Legislaturperioden.
Sehr gut mittlerweile, muss ich sagen, einfach weil 22 war ein kleiner Realitätscheck. Also der Ukraine-Krieg, die Realisierung, dass Erdgas aus Russland, ich will nicht sagen, nicht falsch war, weil wirtschaftlich war es die richtige Entscheidung für Jahrzehnte und es wäre teurer geworden, wenn man es aus anderen Ländern bekommen hätte. Aber es hat sozusagen vor Augen geführt, wie wichtig es ist für die nationale Sicherheit, nicht komplett abhängig zu sein. Und wenn man sich dann Deutschland anschaut, wir haben relativ wenige Energiequellen. Wir haben Kohle und da hört es auf. Von daher ist für Deutschland wirklich die einzigste Alternative erneuerbare Energie. Und wenn man sich den Ausbau dieser anschaut in Deutschland über die letzten 10, 15 Jahre, dann ist das schon sehr beeindruckend. Und wir sind zurzeit sozusagen im Fahrplan, die 80% bei 2030 zu erreichen. Und man hat früh erkannt hier in Deutschland, dass man aktiv werden muss beim Netzausbau. Zum Beispiel, Deutschland ist eigentlich berühmt dafür, zu viel Bürokratie zu haben. Aber mittlerweile ist der Anschluss und der Ausbau des Stromnetzes in Deutschland um einiges leichter und um einiges schneller als in den meisten anderen Ländern. Ebenso bei der Speicherkapazität hat man früh gemerkt, dass man sozusagen Initiative zeigen muss, dass das entscheidend ist, wenn man Wind und Solar wählt. Von daher sehe ich die nächsten Jahre eigentlich sehr, sehr optimistisch entgegen.
Wie lange werden wir denn brauchen, bis wir Erdgas aus unserem Energiemix rausgebucht haben?
Das dauert lange. Also man muss auch immer realistisch sein und einsehen, dass natürlich man kann viele Prozesse, viele Anwendungen mit Strom ersetzen. Der Umbruch findet statt von fossiler Energie zu erneuerbarer Energie. Es gibt aber immer noch Prozesse, Anwendungen, vor allem in der Industrie, aber auch im Transportbereich. Man denkt nur an Flugzeuge oder größere Lastwagen, Schiffe, wo Strom noch keine Lösung ist oder keine wirtschaftliche Lösung. Also wirklich komplett Erdgas hinter uns zu lassen, wird noch eine lange Zeit dauern. Und man muss ja auch bedenken, dass es muss nicht immer die perfekte Lösung sein. Also wenn wir von Kohle oder Benzin auf Erdgas umsteigen, dann ist das immer noch Teil der Energiewende. Also die CO2-Emissionen sind geringer für Erdgas. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich denke, dass manchmal wird das sozusagen, das erschwert die Diskussion, weil manche Leute träumen von 100%iger erneuerbarer Energie oder von dem oder von dies. Und man muss sich wirklich vor Augen halten, dass es dauert Jahre und man muss nicht unbedingt direkt bei 100 sein. Es geht darum, sozusagen unsere langfristigen Ziele zu erreichen und den besten Weg dafür zu wählen.
Vielen Dank. Ich nehme drei entscheidende Dinge mit. Erstens, die Elektrifizierung wird weiter ansteigen. Zweitens, Investoren, insbesondere Institutionelle, sollten sich unabhängig von Subventionen und von Politik Meinung entscheiden und ihre Investitionen treffen. In Deutschland werden bis zu 80% erneuerbare Energien bis 2030 ausgebaut sein. Und als dritten Punkt nehme ich mit, und das gefällt mir eigentlich am besten, du hast eine sehr, sehr positive Sicht auf die Zukunft und du hast vor allem auch angemerkt, die Bürokratie wird vielleicht nicht der entscheidende Bottleneck sein. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Christian.
Das war Jakob Wilhelmus von PGIM. Er ist Director of Thematic Research.
alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de